Hallihallo, herzlich willkommen zum dritten Teil heute. Wir haben ja schon zwei Teile gedreht zum Thema Trauma. Die findest du unten verlinkt. Und jetzt bin ich aber erstmal sehr, sehr froh, dass ich dieses Video und dieses Interview aufnehmen darf mit der Satya Marchand. Sie ist Expertin für Trauma. Sie arbeitet auch mit Klientinnen zu diesem Thema. Gerade die eben auch schon lange auf dem Weg sind, sind bei ihr sehr gut aufgehoben. Und ja, wir wollen jetzt über das Thema sprechen, welche Traumaarten es gibt und wie du sie unterscheiden kannst. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, Sabrina. Ich freue mich.
Genau, was fällt dir denn als erstes ein, wenn ich dich frage, welche Traumaarten gibt es?
Ich fange vielleicht mal damit an, was die meisten Menschen mit Traumata assoziieren. Das war bei mir übrigens auch so. Ich habe gedacht, Trauma bedeutet immer und notwendigerweise Schocktrauma. Und ein Schocktrauma ist ein sogenanntes Monotrauma. Das heißt, es tritt einmalig auf und wird als so katastrophal empfunden, dass das Leben danach nicht weiter fließen kann wie vorher. Und ein Schocktrauma kann sowas sein, wie zum Beispiel ein Flugzeugabsturz oder eine Naturkatastrophe oder der Tod eines geliebten Wesens, also Tier oder Mensch. Oder ein Hundebiss, also irgendetwas, was einmalig stattfindet und was meine Bewältigungsstrategien überfordert. Man kann auch sagen, dass Trauma grundsätzlich wie so eine Art Diskrepanzerlebnis ist, nämlich die Diskrepanz dessen, was mir da widerfährt und die Unfähigkeit meinerseits auf das, was mir da widerfährt, bearbeitend und bewältigend zu reagieren. Und ganz grundsätzlich, das würde ich auch gerne noch kurz erwähnen, Trauma liegt nie im Ereignis an sich, sondern Trauma liegt immer nur in der Reaktion von uns auf dieses Ereignis. Und unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Resilienzen, sie haben unterschiedliche Kapazitäten und Fähigkeiten zur Problembewältigung. Und es kann zum Beispiel sein, dass bei einem Flugzeugabsturz die Hälfte aller Passagiere nie wieder in ein Flugzeug steigen würde und die andere Hälfte sich einmal kurz schüttelt und dann ist gut. Und die steigen wieder in ein Flugzeug. Das heißt, Trauma ist wirklich nie das Ereignis, sondern immer unsere Fähigkeit, mit diesem Ereignis umzugehen. Das ist wirklich ganz wichtig, weil manche Menschen sagen, ja, mir ist das und das passiert und kriegen damit, ja, na und? Das ist mir auch passiert, ist doch nicht schlimm. Was stellst du dich denn so an? Na, und so läuft das eben nicht, so funktioniert das nicht. Okay, also.
Kommt denn da nicht auch, sorry, wenn ich gerade unterbreche, aber da kommt auch dieser Punkt dazu, Hypervigilanz, also dass es sich aufaddiert, ne?
Ja.
Das ist dann immer, also dann können zum Schluss, wenn man jetzt schon viele solcher Sachen erlebt hat, ja auch die kleinsten Sachen dann riesengroße Auswirkungen haben, dass man das eben auf keinen Fall mehr machen möchte, so, ne?
Genau, das ist dann so ein bisschen auch dieses berühmte Fass, wo es einen letzten Tropfen gibt, um das Ganze zum Überfließen zu bringen. Ne? Genau. Okay, also das wäre jetzt einmal das Schocktrauma gewesen. Und was viel verbreiteter ist, das ist das Bindungs- und Entwicklungstrauma. Und in Bindungs- und Entwicklungstrauma fließen aber gleichzeitig auch transgenerationale Traumata ein, also das, was unsere Vorfahren erlebt haben. Denn das, was die erlebt haben und für sich nicht lösen konnten, geben die natürlich an ihre eigenen Kinder weiter. Also man kann grundsätzlich sagen, alles, was nicht integriert wurde oder nicht bearbeitet wurde, müssen wir wiederholen. Und das ist eben auch Trauma. So, und Bindungs- und Entwicklungstrauma bedeutet eben, dass man aufwächst in einer Herkunftsfamilie, die aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind, ihr Kind mit einer zugewandten, empathischen, mitfühlenden Freundlichkeit zu begleiten. So. Und dadurch kann das Kind sich nicht so entwickeln, wie es ihm wesenseigen, wie es wesenseigen gedacht wäre oder wie es ihm angeboren ist, sondern es muss sich in Formen pressen, die mit seinem wahren Wesen gar nicht sehr viel zu tun haben, die es aber annehmen muss, diese Verbiegungen, um halt in dem Kontext, in dem es aufwächst, bestehen zu können. So, und dann kann man noch ganz grundsätzlich vielleicht unterscheiden, es gibt eben menschengemachte Traumata und andere Traumata, also Naturkatastrophen zum Beispiel oder Hundebisse. Und es ist immer sehr viel schlimmer, menschengemachte Traumata zu erleben, weil wir erstens von unserer Physiologie her Verbindungswesen sind. Also wir sind Säuger und Säuger sind im Gegensatz zu Reptilien Verbindungswesen. Und wenn dann aus unserer eigenen Spezies sich gegen uns gewandt wird, dann ist das für ein Kind überhaupt nicht zu verstehen. Und wenn dann tatsächlich auch noch die Menschen, die es ja lieben und schützen sollen, nämlich die Eltern, wenn die sich dann teilweise als Feinde entpuppen, dann ist das eine unlösbare Landschaft für das Kind, in der es keine Lösung finden kann.
Ja, und also mir fällt gerade so das Bild ein, eine Situation, in der es so ist, ist wie eine Riesenbombe, ne, die dann da losgeht. Und wenn es mehrere waren, wow.
Ja, genau. Und wenn es mal nur eine Bombe wäre, das wäre gar nicht so, also es klingt jetzt ganz komisch, weil natürlich, wir können Bomben das Leben kosten. Aber dann wären ja Mama, Papa, Kind zusammen und müssten als Verbündete dieser Bombe trotzen. Und das ist nicht so erschütternd, wie wenn die Bombe Mama heißt oder Papa heißt. Ja, genau. Okay, also das sind die wichtigsten Traumata, mit denen wir hier zu tun haben. Und eigentlich muss man sagen, dass Entwicklungs- und Bindungstrauma immer auch Schocktraumata sind. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wir in viele Situationen geraten sind, also Menschen, die traumatisiert sind, wo es nicht einfach nur so schleichende Prozesse waren, die zu einer Verbiegung und Verzerrung führen, sondern wo beispielsweise Kinder verprügelt wurden oder sexuelle Übergriffigkeiten erleben mussten oder starke Vernachlässigung. Und das sind Schocks. Das sind also auch Schocktraumata. Von daher lässt sich das eigentlich gar nicht so sorgfältig trennen, sondern Bindungs- und Entwicklungstrauma hat immer auch mit Schock zu tun. Ja.
Ja. Kann man denn jetzt sagen, ein Entwicklungstrauma ist immer auch ein Bindungstrauma?
Also rein klinisch könnte man das wahrscheinlich nicht sagen, weil Entwicklungstrauma bedeutet eigentlich nur, dass die Bedingungen so unfreundlich sind, dass sie zu Entwicklungsverzögerungen führen. Aber da, oder Entwicklungsbeeinträchtigung. Aber da niemand sich ja alleine vor sich hin entwickelt, sondern Entwicklung immer in einem Bindungskontext geschieht, glaube ich, kann man nicht sagen, da ist jemand nur entwicklungstraumatisiert, weil das halt in einem Bindungskontext stattfindet. Von daher ist jedenfalls meine Information, gehört das tatsächlich zusammen. Ja. Und es würde vielleicht ausreichen, wenn man sagen würde, Bindungstrauma, weil Bindung bedeutet ja, dass man sich auch darin entwickelt. Das müsste vielleicht dann gar nicht nochmal explizit genannt werden, aber es gehört auf jeden Fall zusammen.
Also ich bin ja viel, wenn ich mit Klientinnen arbeite, so in diesem pränatalen Bereich unterwegs, ne? Und da ist ja auch dann diese Bindung, die erste Bindung zur Mutter und was dann alles passiert in dieser Zeit, ist das ja auch so schon miteinander vermischt, ne? Dieses
total, total. Das ist übrigens eine ganz besondere Schärfe. Das wird von vielen Leuten arg unterschätzt, wenn ein Baby im Mutterleib schlimme Erfahrungen macht. Und sei es auch nur dadurch, dass die Mama gestresst ist, weil sie auf Arbeit so viel zu tun hat. Also es muss sich nicht mal auf das Kind an sich beziehen, dieser Stress, sondern einfach nur, sie hat Stress. Stress bedeutet einen biochemischen Cocktail von Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Und diese Hormone sind komplett plazentagängig. Das heißt, das Baby kriegt die volle Stressportion, hat aber noch keinen Verstand. Dieser präfrontale Kortex entwickelt sich erst mit 1,5 bis 2 Jahren und kommt in Todesnot, weil es das auf sich natürlich bezieht. Und das ist eine extrem entsetzlich verflixte Lage, weil es empfängt diese Todesnot, aber es kann nicht fliehen, wohin, und es kann aber auch nicht kämpfen, gegen wen. Das heißt, da bleibt nur der dritte biologische Funktionskreislauf, nämlich der Todstellreflex. Das heißt, im Mutterleib dissoziiert das Kind, spaltet seine Gefühle ab, auch wieder als Schutzmechanismus, damit es diesen Horror aushalten kann. Und wenn das Kind dann auf die Welt kommt, dann hat sich diese Todesnot bereits verschaltet in seinem Nervensystem. Und das sind dann Kinder, die schreien und die nicht einfach zu beruhigen sind, dadurch, dass man sagt, ach, Gucci, Gucci, sondern die haben das immer noch das Gefühl, sie müssen jetzt sterben und brauchen ganz viel Zeit, bevor sie dann von freundlicheren Empfindungen umhüllt werden. Also ganz verzweifelt, diese Situation.
Definitiv. Plus, dass ja die Geburt oft auch nochmal traumatisierend ist. Ne? Und dann ist das ja ein Riesenkuddelmuddel. So.
Ja, total.
Von Anfang an hat man diesen Gefühlsball und muss ihn erstmal auseinanderbringen. So, ne?
Ja, ganz genau. Und wenn man dann den Eltern sagen kann, du, das ist alles zwar sehr schlimm, aber es ist überhaupt kein Wunder. Es ist absolut logisch und folgerichtig, dass dein Baby so in Not ist, weil... dann hilft man den Eltern natürlich auch durchzuhalten, weil sie wissen dann, was jetzt Sache ist, nämlich Stabilität, Sicherheit, Halten und so weiter und so weiter. Und das kann sich dann auswachsen, weil das Nervensystem ist ja noch nicht fertig. Das heißt, es ist sehr bereit, auch angenehme Erfahrungen jetzt mit aufzunehmen in seinen Erlebnisschatz. Und das dauert dann unterschiedlich lange, aber es geht. Und auch da hilft eben, wenn die Leute wissen, was passiert hier eigentlich.
Ja, wenn, genau, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass es so absolut wichtig ist, ne? Wie du gerade gesagt hast, dass sie halt das Wissen haben. Weil es sind ja auch einige, die kommen auf die Welt als alleingeborener Zwilling oder Mehrling, so, ne? Und die haben ja dann echt, ich sag mal, eine beschissene Grundlage überhaupt von Anfang an. Und wenn es dann hinterher noch Schwierigkeiten gibt mit den Eltern oder so, weil die das nicht einordnen können oder selber traumatisiert sind, dann ist das einfach ein Riesen. Ich sag mal Super-GAU so, ne?
Das ist echt der Super-GAU. Da kommt eins aufs andere, aufs andere, aufs andere. Das ist wirklich Wahnsinn, ja.
Genau. Und da komme ich jetzt mal zu dem Punkt komplexe Traumatisierungen, ne? Also man sagt ja dieses, und dann ist ja eigentlich eine Mischung aus Bindungstraumatisierung, frühen, also Entwicklungstraumatisierung und dem komplexen Ding noch mit dazu. Und das ist ja...
Ja, das ist wirklich ein ganz schlimmer Cocktail. Ne? Und das Gemeine ist ja auch, das hatten wir vorhin schon so kurz gestreift oder in den vorigen Folgen so kurz gestreift, wenn man ohne Traumawissen unterwegs ist, dann denkt man, das ist psychisch. Und interessanterweise heißen diese Pillen, die man kriegt, ja auch Psychopharmaka, weil die auf die Psyche einwirken. Und Trauma ist aber halt nicht psychisches. Das heißt, wenn ich mit meiner Problematik oder so mit der von dir eben beschriebenen Problematik mich in eine ärztliche Behandlung begebe, dann werde ich beim Psychotherapeuten landen oder beim Verhaltenstherapeuten oder in der Transaktionsanalyse oder in der Tiefenpsychologie. Die ist aber gar nicht dafür zuständig. Ich müsste bei einem Körpertherapeuten landen, weil das Problem ist das Nervensystem. Und da beginnen dann zu diesem ganzen Schlimmen, was du schon erzählt hast, kommen dann noch schlimme Therapieerfahrungen obendrauf, weil man nämlich erleben muss, dass das nicht hilft oder zumindest nicht so hilft, dass der Zustand sich merklich verbessert. Und dann entwickelt man Gefühle von einer totalen Hoffnungslosigkeit. Kann das denn nie mit mir besser werden? Oder bin ich einfach nur zu blöde? Bei anderen scheint es ja zu helfen. Und dann erleidet man massive Selbstwerteinbrüche, weil man merkt, es geht nicht voran und sich selbst die Schuld dafür gibt. Ne? Ganz, ganz verzweifelnd.
Ja, definitiv. Und da sind wir jetzt wieder beim nächsten Cliffhanger. Juhu! Also, meine liebe Zuschauerin, wir haben uns vorgenommen, auf jeden Fall zu diesem Thema auch ein Video aufzunehmen. Deswegen sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuhören, danke fürs Interview, für die vielen, vielen, vielen wichtigen Informationen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.